Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Willkommen in der 120. Ausgabe von The Man Cave. Heute geht's um Challengers, The Fall Guy, Tales of Kinzera, Sau, um Disney Concert und um May the Force. Was geht ab? Herzlich willkommen in der Man Cave. Es ist die 120. Folge. Wir sind am 5. Geburtstag dieses Podcasts. Das heißt, die Man Cave gibt es jetzt schon 5 Jahre. Das finde ich wirklich insane, weil es kommt mir immer so ganz kurz vor. Aber klar, dieser Podcast hat eine komplette Pandemie mitgemacht und war davor schon am Start. Das ist crazy. 5 Jahre ist es jetzt schon alt. Ich habe ja damals 2019 meinen ehemaligen Gaming-Podcast Rumblepack verlassen, den ich mit 2 Ex-Kollegen gemacht habe. Einer davon ist der Jules, den kennt man vielleicht, der ist jetzt bei den Pietz. Und der andere war Tim. Tim ist aber relativ aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich bin damals ausgestiegen, weil ich mich mit dem Podcast nicht mehr so identifiziert habe. Die beiden haben dann noch ein bisschen weitergemacht, haben ihn dann aber später eingestampft. Und dann ist der auch so ein bisschen ungünstig aus dem Internet verschwunden. Jules war ja mal hier zu Gast. Wir haben damals, glaube ich, nicht darüber geredet. Ich muss auch nicht darüber reden, das ist deren Sache. Aber klar, den Podcast gibt es gar nicht mehr. Hiervon gibt es aber noch alles. Und jetzt bin ich schon tatsächlich, mache ich diesen Podcast hier schon viel länger, als ich Rumblepack mache. Ein ganzes Jahr. Rumblepack habe ich damals nur 4 Jahre gemacht. Es kommt mir ewig vor, als wäre ich ewig Teil des Podcasts gewesen. Aber ist gar nicht so. Die Man Cave existiert einfach schon viel, viel, also mindestens 1 Jahr länger. Und ist ja auch irgendwie ganz sweet, dass man hier so ein bisschen sein Solo-Ding machen kann, wo man einfach so ein bisschen alle 2 Wochen euch einen ins ihr Ohrmuschel reinsäuselt. Aber der Geburtstag soll jetzt gar nicht groß gefeiert werden, weil bei so Solo-Podcasts ist das jetzt auch eher dann ein bisschen anmaßend. Ey, einfach schön, dass ihr da seid. Ich habe mir letztes Mal wieder die Hörerzahlen angeguckt. Die sind immer noch sehr stabil. Also da ist sehr wenig weggebrochen dafür, dass die Landschaft an Podcasts ja doch sehr überfüllt ist und auch in den letzten Jahren nochmal überfüllter wurde. Dass es ja auch trotzdem sehr viele Meinungs- und Gaming- und Movie- und was weiß ich Podcasts gibt. Und dann kommt ja noch dazu, dass meine Meinungen manchmal ein wenig kontroverser sind und dass manche dann auch keinen Bock mehr haben, sich das anzuhören. Das ist fair. Das ist ein fairer Take, den ich auch verstehe. Schade, dass sie weg sind, aber anscheinend auch kein großer Verlust. Und deswegen sitzen wir hier weiterhin, halten uns die Hand in der Man Cave und reden auch heute wieder über viele bezaubernde Themen. Heute habe ich 2 Filme mitgebracht. Ich war nämlich im Kino, ich war in Challengers und ich war in Fall Guy mit Ryan Gosling. Die habe ich mir letzte Woche reingefahren, die sind letzte Woche im Kino erschienen. Dann war ich, hatte ich gleich 2 Events. Ich war bei Disney Concert in Frankfurt, davon würde ich ganz kurz erzählen. Und wir hatten gestern May the Force Event, also heute am Tag, an dem ich aufnehme, ist Sonntag, der 5. Mai. Gestern war der 4. Mai, May the Force. Und wir haben uns gestern im Rottgau Kino Episode 1 einverleibt. Und ich habe auch noch eine Überraschung mitgebracht, davon erzähle ich gleich. Das war nämlich super schön, da haben sich die Leute doch schon auch gefreut. Und ich habe tatsächlich was gemacht, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe ein Videospiel gespielt, nämlich Tales of Kinzera, Sau. Das ist ein neues Metroidvania aus dem Hause EA, EA Origins, dieses, wo sie ein bisschen so kleinere Spiele rausbringen. Und darüber möchte ich auch mit euch reden, weil das habe ich die letzten Tage doch auch intensiv gespielt. Nun gut, bevor wir aber jetzt gleich in den Review-Teil gehen, würde ich erstmal so ein bisschen einen Abriss machen, was so Events angeht. Ich würde vielleicht einfach mal, weil der Star Wars Tag jetzt gerade noch so frisch zurückliegt, ganz kurz über den May the Force reden. May the Force ist ja schon auch für mich mit NTG und so weiter und so fort immer ein Happening. Ich versuche dann schon immer ein bisschen was zu machen, was zu tun, irgendwas Cooles zu organisieren. Und ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was kann man tun. Und letztes Jahr hatten wir dann einen exklusiven Funko-Pop von Obi-Wan. Wir hatten Videogrüße von Baby Jody, die man sich kaufen konnte. Wir hatten dieses Mando-artige Motiv wieder re-released. Und wir hatten noch einen kostenlosen Artikel dazu, so ein Banter. Also Mando auf dem Banter reitend von Funko, den gab es ab 70 Euro Bestellung oder sowas, gab es den kostenlos dazu. Und dieses Mal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Es gab dieses Mal, ja, so Episode 1 schwebt ja jetzt dieses Jahr so ein bisschen über dem May the Force, weil 25 Jahre Episode 1 ist schon ein Happening. Und hat da natürlich auch irgendwie, dieses Jahr ist ja Star Wars, die letzte Zeit war es ja ein bisschen ruhiger seit Ahsoka. Also es erschien zwar eine ganze Staffel Bad Batch, aber die Animationsserien erscheinen ja quasi immer so ein bisschen unterm Radar. Und die großen Highlights sind schon immer für die Menschen so die Live-Action-Themen, die dann auch, sage ich mal, die Blicke von noch mehr Menschen auf sich ziehen. Und da geht es ja jetzt erst dieses Jahr wieder los mit The Acolyte im Juni, einen Monat schon tatsächlich. Und auch dann im Dezember, wie man jetzt die Woche erfahren hat, endlich mit Skeleton Crew. Das ist dieses, wo sie gesagt haben, Stranger Things Goonies-mäßige im Weltall mit Jude Law dabei. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil das Ding hat die große Chance, dieses 80s-Ding zu hitten und das auf Star Wars-Level zu hitten. Und deswegen muss das eigentlich auch komplett sitzen. Es hat aber auch die Gefahr irgendwie, wenn sie das nicht richtig treffen, den Nerv dabei, dass sie ein bisschen Gefahr laufen, dass es Müll wird. Ich vertraue jetzt einfach mal auf die Machart, was mich immer so ein bisschen, warum ich überhaupt so einen kritischen Ton mitbringe, ist, weil doch schon an dem Ding ganz schön viel rumgewerkelt wurde. Ich glaube, es wurde letztes Jahr schon auf der Star Wars Convention wurde ein Trailer gezeigt, hinter verschlossenen Türen. Und wir haben den aber nie zu sehen bekommen und man hat auch nie wieder was davon gehört. Es sei denn, alle Gerüchte, die ich darum gehört habe, sind Quatsch und diesen Trailer gab es einfach nicht. Aber ich habe jetzt auch nicht danach gesucht, weil ich diese abgefilmten Trailer nicht leiden kann. Es gab ja damals auch diesen Infinity War Avengers Trailer abgefilmt und sowas. Und ich habe mich das damals, habe mir das nicht einverleibt. Deswegen habe ich da die ganze Zeit drauf gehofft, dass da was kommt, aber dann kam irgendwie nichts. Und naja, dieses Jahr stehen diese zwei Serien auf jeden Fall noch an. Das heißt, erst 2025 sehen wir dann die zweite Staffel von Andor, wo natürlich die Star Wars Fans schon sehr, sehr drauf pochen und wo wir richtig, richtig Bock drauf haben. Und was dann, wie es dann weitergeht, das steht in den Sternen, in den Krieg der Sternen. Und da freue ich mich auch drauf. Aber es ist sehr spannend, weil Acolyte, glaube ich, gerade so ein bisschen die Gemüter erhitzt. Es ist ja mal ein bisschen anderer Punkt in der Star Wars Timeline. Es ist jetzt nicht mitten in der Skywalker-Saga, sondern es spielt viele Jahre davor. Geht eher um viele Jedi, die Auslöschung der Jedi, beziehungsweise eine böse Macht, die versucht, die Jedi auszulöschen. Großes Star-Aufgebot. Eine der Hauptfiguren ist die Trinity spielt bei, wie heißt die, Cate Ann Moss? Ich weiß es nicht mehr, ich bin so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall der Hauptdarsteller von Squid Game ist dabei. Trinity aus Matrix ist dabei. Und man hat da schon so ein bisschen aufgetrumpft. Der zweite Trailer sah jetzt meiner Meinung nach deutlich besser aus als der erste, der jetzt noch gestern erschienen ist. Und ich bin einfach mal gespannt. In einem Monat geht's los. Und dann geht's auch wahrscheinlich rund. Also ich hoffe, dann geht's rund. Und ich hoffe, dann haben auch die negativen Einschläge des Internets ein bisschen nachgelassen, weil man hat wieder sehr viele Frauen im Trailer gesehen. Und da wissen wir, da gibt's einfach eine Gruppe von Leuten im Internet, die kann damit nicht dealen. Also das ist einfach, da sind starke Frauen wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Ich bin immer wieder erstaunt, dass es so ist, aber anscheinend gibt es nichts anderes. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gestern den May the Force auch vor Ort zelebrieren können. Ist natürlich mega geil gewesen, dass der auf den Samstag gefallen ist. So konnte man das natürlich super mit einem Opening im Laden quasi kombinieren. Ich habe unten den Flohmarkt gemacht, meine Mama oben den Laden. Die fleißige Maus hat da oben wirklich gerödelt. Die Leute sind durchgedreht, der Laden war knallevoll. Um 5:30 haben wir dann das Kino aufgemacht. Ich glaube, Max hat schon ein bisschen früher aufgeschlossen, sodass die Leute schon früher rein konnten, sich schon einen Platz suchen konnten und sowas. Und dann haben wir mit, ich glaube, über 2/3 des Kinos waren ausverkauft, was ich viel fand für Rottgau, vor allem, weil dann auch Episode 1 doch in vielen Kinos in der Region lief. Also zum Beispiel hier in Aschaffenburg lief er auch im Kinopolis und sowas. Und wir waren ja auch ein bisschen teurer. Ja, wir mussten ein bisschen teurer sein, weil Saalmiete und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir alles gedacht, so hey, irgendwie ist es doof und aber wir müssen uns was einfallen lassen. Oder ich muss mir was einfallen lassen. Ich hatte gestern die komplette Alleinverantwortung. Keiner, Nukula-Jungs haben es nicht geschafft und sowas, was auch nicht schlimm ist. Die machen das freiwillig, da bekommt keiner irgendwie Geld oder sowas. Deswegen, wenn die mal nicht kommen, kann ich denen keinen Vorwurf machen. Es ist halt immer schöner, wenn man da mit seinen Homies ist. Aber das war jetzt einfach nicht so. Dafür kam mein Kumpel Tizzy vorbei, da habe ich mich auch sehr gefreut. Samt Begleitung. Und da hatten wir dann zusammen irgendwie, konnten wir dann chillen. Und der hat mich dann so ein bisschen begleitet. Mein alter Schulfreund Dennis war auch am Start und sowas. Es war irgendwie eine saugute Atmosphäre, die Leute waren saugut drauf. Es ist ja auch so, die Leute kommen runter zum Flohmarkt, das ist ja wie Family. Da sitzen inzwischen immer 20, 30, 40 Leute, die eh immer kommen, egal welches Kino-Event ist, die haben schon ihre Stammplätze. So, Max macht den Kram, ich moderiere da ein bisschen rum. So, da gibt es keine großen Überraschungen mehr für alle, sondern alle sind einfach nur so, ja, ist doch geil, lass doch einfach ein bisschen abhängen und eine gute Zeit haben. Und so war es auch wieder mal. Also es war Top-Atmosphäre und ich habe vorgestern Abend angefangen, Tales of the Empire zu gucken. Ich habe jetzt noch keine finale Review dazu mitgebracht, weil ich es noch nicht fertig geschaut habe. Ich habe vorgestern Abend nur 3 Folgen geschafft. Das sind ja so 15 Minuten und ist quasi das Gegenstück zu Tales of the Jedi, was vor 1,5 Jahren erschienen ist. Und handelt so ein bisschen über Background-Stories von Figuren aus dem Star-Wars-Universum quasi, wie sie ihren Weg zum Imperium gefunden haben oder auf die böse Seite der Macht quasi. Und in den ersten 3 Folgen dreht sich vor allem um Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth kennen wir aus Ahsoka und auch schon aus Mandalorian, ist diese große Kriegerin, die von diesen 3 Hexen begleitet wird und die Hexen von Dathomir. Und sie ist quasi Angelpunkt dieser Folgen und zeigt so ein bisschen, wo ihre Wut herkommt, wie sie ihre Rolle an der Seite von Thrawn ausgebaut hat und so weiter und so fort, wie sie diese Stadt beherrscht, die wir auch sehen und kriegen. Eigentlich zu den wenigen Sätzen, die sie in der Mandalorian-Folge, Staffel 2, Folge 5, die Jedi bekommt, kriegen wir ganz viel Background-Infos. Und das ist super sweet zu sehen. Und ich habe diese Folgen geguckt und dachte mir so, ey, die Ahsoka-Folge damals, also die Ahsoka-Folge in der zweiten Staffel Mando, nämlich die Staffel 2, Folge 5, die Jedi-Folge, die war doch damals so beeindruckend. Jetzt kriege ich hier Background-Infos und oh, ich würde die so gern mal im Kino sehen. Schade, dass wir Mando nie im Kino sitzen sehen konnten. Und dann ist mir so ein Birnchen über dem Kopf aufgegangen. Dann dachte ich mir so, krass, du hast doch morgen ein Kino. Dann guck doch mit den Leuten eine Folge Mando. Wir können eh da machen, was wir wollen. Es ist nicht beworben worden oder verkauft worden. Wir können einfach auch, wenn wir ein bisschen mehr Zeit investieren wollen, den Leuten noch ein zusätzliches Schmankerl bieten möchten, was sie sonst nirgends bekommen. Warum nicht das? Und dann habe ich tatsächlich meine Blu-ray-Steelbooks aufgemacht von Staffel 2 und habe mit den Leuten gestern dann diese besagte Folge geguckt, habe sie damit überrascht. Ich dachte erst, ich lasse sie voten, aber dann habe ich gesagt, nee, ich entscheide das jetzt einfach. Habe dann noch mit einem Kumpel gesprochen, der meinte auch so, ey, guck die Folge, die ist gut zu gucken, die steht für sich alleine, die kann man auch gucken, wenn man den Rest nicht gesehen hat und sowas, das ist irgendwie nice. Und ja, das war einfach irgendwie ein geiler Moment, der mir persönlich gut Spaß gemacht hat und ich glaube dem Rest auch. Der Rest hatte auch Fun und dann haben wir Episode 1 geguckt. Ich habe da noch ein bisschen moderiert, noch ein Quiz gemacht, was ich geschrieben hatte. Jaja hat nochmal vorbeigeschaut mit der Handpuppe und so. Es war wirklich funny und so und dann haben wir giggelig zusammen Episode 1 geguckt und es war einfach wieder fantastisch. Ich meine, ich muss jetzt nicht über die Qualität oder Nichtqualität dieses Films reden. Ich bin immer noch begeistert davon, wie dieser Film, wie bunt und aufregend dieser Film erzählt ist, wie abenteuerlich er erzählt ist. Er ist natürlich auf der einen Seite diese wahnsinnig komplizierte Separatistengeschichte drumherum. Auf der anderen Seite hat er dann doch sehr einfach gehaltene Dialoge und Figuren wie Darth Maul, die in dem Film gar nicht groß zum Reden kommen. Also er hat so ein bisschen, auf der einen Seite überfordert er einen mit zu viel Story, auf der anderen Seite mit zu wenig Dialog. Das ist immer noch so etwas, was ich beachtlich finde an dem Film. Ich bin aber immer noch für so viele Szenen und Einsätze von Figuren in Zucker. Ich liebe das Podrennen ganz, 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 ganz doll. Ich bin das immer noch großartig inszeniert, dass es auch so ein bisschen zu lang ist, finde ich geil. Ich liebe die Optik, auch wenn sie natürlich absolut 99 ist, aber sie ist bahnbrechend, sie ist wegweisend für Technik im Kino gewesen. So, Jar Jar Binks ist auch eine wichtige Figur fürs Kino. Letztens Ahmed Best tatsächlich in meinem Interview gesagt, da meinte er, ey, Jar Jar Binks war quasi der technische Fortschritt, der uns dazu geführt hat, dass Sachen möglich waren wie Gollum in Lord of the Rings oder Avatar oder sowas. Und das finde ich total spannend, weil tatsächlich das so der Door-Opener war. Klar, wenn es jetzt nicht Lucas mit Jar Jar gemacht hätte, hätte es jemand anderes gemacht, aber so ist die Zeit nicht waren sie ihrer Zeit schon ein Stück weit voraus und haben dafür Hollywood ganz viele Türen aufgestoßen für einen ganz neuen Bereich an Schauspielerei und Möglichkeiten. Und deswegen, ey, Episode 1 ist immer noch ein wahnsinnig unterhaltsamer, kurzweiliger, schöner, bunter Star-Wars-Film mit viel Gags, wahrscheinlich zu viel Gags, guten Momenten, guten Lichtschwertmomenten, einem tollen Podrennen, einem großartigen Finale, viel Kitsch und ist für mich immer noch ein ganz, ganz, ganz großartiger Star-Wars-Film, der sich auch ganz anders anfühlt als alle anderen, also auch anders anfühlt als 2 und 3, also auch in der Trilogie sticht er nochmal vom Feeling her ganz anders raus. 2 ist ja deutlich kitschiger, weil er sehr viel Liebesstory hat und 3 ist ja dann, sage ich mal, so der roughste und wahrscheinlich noch der Original-Trilogie am nächsten kommende Star-Wars-Film aus den Prequels. Aber 1 steht schon irgendwie so ein bisschen für sich, hat aber trotzdem eine Menge Star-Wars-Charme und ich liebe den Film. Also ich habe da auch gar keinen objektiven Blick mehr drauf und ey, ich weiß um seine Krankheiten, aber ich finde den immer noch toll. Ich habe den damals im Kino gesehen, 3-mal, habe den abgöttisch geliebt, habe ihn auch gestern wieder geliebt, habe ihn in den vielen, vielen, vielen Malen, wo ich ihn dazwischen gesehen habe, geliebt. Und ja, das ist einfach für meinen Star-Wars-Fan-Werdegang ein ganz wichtiger Film und deswegen war es wunderschön, den gestern nochmal im Kino zu sehen und den vor allem nochmal gestern im Kino zu sehen mit, in Anführungsstrichen, Freunden, also einfach mit meiner Community, weil ich da vorne saß und mir einen abgegickelt habe und immer noch so viel Spaß damit habe. Und ich hatte das Gefühl, den Leuten ging es auch so und das war einfach irgendwie schön und deswegen ganz viel Liebe für diesen fantastischen, kleinen, doofen Film. Ich mag den wirklich aus ganz, ganz großem Herzen heraus sehr doll. Und deswegen nur Liebe für Episode 1, nur Liebe für Jar Jar Binks, der in dem Film natürlich der absolute überstrapazierte Comic Relief ist, aber trotzdem allein irgendwie zu Ehren von Ahmed Best, der arme Kerl, der diese Last dieser Rolle auf seinen Schultern tragen musste und sowas. Ich hab nur Liebe für den Film, akzeptiere da keinen Hate, vor allem, weil der Hate oft nachgeplapperter Hate ist und deswegen von meiner Seite aus Liebe für May the Force, für Star Wars und für Episode 1. War ein sehr, sehr schöner May the Force und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr irgendwas Ähnliches quasi nochmal wiederholen können. Mal gucken, was es dann wird. Aber ich versuche es im Auge zu behalten, dass der May the Force 2025 nicht ausgelassen wird mit NTG. Auch wenn sich bis dahin ein paar Sachen ändern werden, aber darüber reden wir zu einem anderen Zeitpunkt. Nun gut. Dann war ich auf einem Konzert, zu dem mein Vater mir zum Geburtstag Tickets geschenkt hat, und zwar Disney in Concert. Das war letzte Woche in Frankfurt, vorletzte Woche, Mittwoch in Frankfurt. Das war, ich weiß es gar nicht mehr, der 21. oder sowas, kann das sein? Egal, es war auf jeden Fall Mittwoch und ich bin mit meiner Freundin dahin, weil Papa hat mir die Karten geschenkt und wir mussten so ein bisschen rumdeichseln, weil meine Freundin ist ja nicht von hier, die ist ja auch 250 Kilometer weit weg. Und dann mussten wir so ein bisschen mit Homeoffice bei mir blieb oder blub umdealen und dann sind wir da abends hin und dann mussten wir noch zu ihr und dann mussten wir am nächsten Tag schon wieder zu mir und es war so ein bisschen Hackmack, aber alles hat funktioniert, es war alles tipptopp und wir waren bei Disney Concert. Ich muss sagen, ich wusste über Disney Concert wirklich nicht so viel. Es ist ja quasi eine Live-Darbietung diverser Disney-Klassiker durch berühmte Musical-Größen und auch Gesangsgrößen aus dieser Disney, aus diesem Disney-Umfeld. Also ich glaube, die größte Gesangsstimme des Abends ist natürlich die deutsche Synchronstimme von, oder die deutsche Gesangsstimme von Elsa, die auch Elsa im Frozen-Musical spielt. Wilhelmine van Kijk, eine Holländerin. Gino Emnes war noch dabei. Dann der großartige Drew Zarich, der hat eine wahnsinnig gute Ursula-Performance gemacht, die war wirklich bahnbrechend. Judith Kaspari auch sehr, sehr gut. Andreas Bongard war noch dabei. Moderiert wurde das Ganze von Lars Redlich und Romina Langenhahn, die aber auch beide noch gesungen haben. Man wird durch den Abend begleitet von einem großen Orchester, das die Songs quasi inszeniert. Und dann werden halt auf der Leinwand noch Filmausschnitte gezeigt und dazu wird halt gesungen. Oder auch manchmal wird gar nicht gesungen, sondern manchmal spielt tatsächlich nur das Orchester. Und das begleitet uns durch die verschiedensten Filmsoundtracks von, ja, wie gesagt, Ariel, großartige Ursula-Performance. Natürlich Frozen ist mit drin, Schön und das Biest ist mit drin. Es gibt ein Pixar-Collage quasi, wo ganz viele Pixar-Songs laufen, abgefeuert werden. Wobei oben einfach alle mal ganz kurz komplett geheult haben. Also wo die ganze Festhalle in Frankfurt einfach nur den Tränen nah war. Und man wird so ein bisschen durch den Abend geleitet, durch Klassiker von früher, neue Filme und so weiter und so fort. Und kriegt irgendwie einen bunten Blumenstrauß an Disney Classics präsentiert, der einen viel Spaß macht. Ich finde solche Abende immer, also ich muss sagen, was mich an solchen Abenden am meisten nervt, ist Pause, weil auch da war wieder eine Pause drin, nach 1,5 Stunden und dann wurde nochmal nach der Pause eine Stunde gespielt und ich muss sagen, diese Pause bringt alle irgendwie so ein bisschen raus. Also ich wäre, glaube ich, mit lass es lieber 100 Minuten sein, die man durchspielt, plus noch 10 Minuten Zugabe und dann ist der Abend vorbei nach 2 Stunden, wäre mir lieber, als das Ganze irgendwie auf 3 Stunden rauszudehnen, weil man muss ja auch sagen, bei Disney Concert sind ja auch viele Familien mit Kids, dann geht das erst um 8 Uhr los, ne? Dann hat man da irgendwie 1,5 Stunden, dann ist es wieder schon 9:45, bis die Pause rum ist, kurz vor 10, dann wird nochmal bis 11 gespielt, dann sind alle schon ein bisschen quengelig, unruhig und sowas. Ich glaube, solche Abende sind ein bisschen zu lang. Aber ja, das ist so das Problem, was ich da mit der Länge habe oder mit der Anordnung der Länge quasi, mit den Pausen zwischendrin. Fand's aber im Großen und Ganzen sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ein paar Sachen haben mich mehr gecatcht, ein paar weniger. Natürlich fühlt man sich von seinen Lieblingssongs und von seinen Lieblings-Disney-Filmen irgendwie mehr angesprochen, wenn dann Encanto kommt oder wie gesagt die ganzen Pixar-Sachen, Vaiana, Ariel, Schön und das Biest, natürlich so die ganz großen Songs und teilweise auch eine sehr spezielle Auswahl, weil man halt auch einfach jetzt nicht nur die Superhits abfeuern will, sondern auch vielleicht mal so ein bisschen nischerigen Song aus einem Film nehmen will. Das finde ich dann auch ganz spannend, dass man sich dafür entscheidet, dass man jetzt zum Beispiel nicht We Don't Talk About Bruno nimmt bei Encanto, sondern dass man dann eher einen anderen Song nimmt und dementsprechend, ich fand's schön, es ist jetzt nicht mein aller liebstes Konzerterlebnis aller Zeiten, dafür war es mir dann doch ein bisschen zu, ja, dafür ist es mir dann manchmal an ein, zwei Stellen doch ein bisschen zu lame gewesen oder es sind dann nicht die Songs, die mich abgeholt haben, also zum Beispiel der ganze Glöckner von Notre Dame Teil hat mich wirklich gar nicht gekriegt, aber das macht ja auch nichts, dann hat man mal ganz kurz einfach, dann guckt man halt so zu und ja, also ich kann's schon empfehlen. Gerade Drew Sarich als Ursula ist wirklich ein absolutes Highlight, aber natürlich auch, wenn Willemijn van Kijk am Ende dann Let It Go singt, also das ist natürlich schon einfach, ja, das ist halt einfach der größte Disney-Hit der letzten 10, 15 Jahre, ne? Da kannst du gar nichts sagen, also da kommt auch dann erstmal lange Zeit nichts dran. Ich meine, We Don't Talk About Bruno ist, glaube ich, sogar erfolgreicher gewesen auf dem Papier, aber ich glaube, wenn du fragst, was ist für dich der größere Disney-Song, dann sagen 90% Leute Let It Go und nicht We Don't Talk About Bruno, auch wenn ich We Don't Talk About Bruno sehr witzig und amüsant finde. Was tatsächlich an dem Abend irgendwie sehr faszinierend war, dass sehr, sehr viel seltsame Sachen passiert sind, also von, dass mal einfach für 10 Sekunden alle Boxen ausgegangen sind und alles auf der Bühne natürlich aufgrund von In-Ear-Kopfhörern nicht gerafft haben, dass die Leinwand zweimal stockte, das waren so die technischen Probleme. Die Moderation von Romina und Lars ist absolut furchtbar, muss ich wirklich sagen. Die ging mir richtig auf den Nerv, weil sie so RTL-mäßig ist. So, sie hat nicht viel Herz, sie hat nicht viel Charme. Dann wurde ein riesen Aufriss gemacht um ein Gewinnspiel, wo man dann am Ende, wo sich rausstellte, es wird einfach nur ein Jahr Disney Plus verlost und nicht irgendwie an 100 Leute, sondern an eine einzige Person. Was bei einer Festhalle, wo vielleicht an dem Abend, keine Ahnung, 10.000, 11.000 Leute da waren, dann auch nicht wirklich das Riesending ist. So, also da könnte man da wahrscheinlich ein bisschen was Cooleres machen. Aber naja, da wurde dann dieses mit viel Aufwand ein Disney Plus Abo für ein Jahr verlost, was ein bisschen lächerlich war, wenn man überlegt, wir reden hier immerhin von Disney. Aber das waren jetzt die einzigen Sachen, wo ich sage, das war so ein bisschen das, was genervt hat. Ansonsten war, was dann eher nervig ist, sind manchmal die Leute im Publikum, Menschen, die einfach erstmal eine halbe Stunde zu spät kommen, dabei wahnsinnig laut sind und dann noch beleidigt sind, wenn man das halt jetzt nicht so mega geil findet, dass sie zu spät kommen, so, und das dann auch so raushängen lassen und auch allen noch auf die Nerven gehen und sich dann nicht benehmen, das finde ich irgendwie schwierig. Was ich sehr, 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 sehr schwierig fand, und das war eigentlich das Anstrengendste an dem ganzen Abend, war ein Vater, also wir saßen so an der Treppe, wir saßen oben auf der Tribüne und saßen so links seitlich von der Bühne und neben uns saß so ein Vater. Also auf der anderen Seite der Treppe. Wir saßen direkt an der Treppe und auf der anderen Seite der Treppe saß sein Vater mit seinen 2 oder 3 Kindern. Und ich hatte das Gefühl, der hat nicht so richtig Bock gehabt und er war auch ein bisschen cooler Vater. Der war zwar schon so Ende 40, Anfang 50, aber der war ganz schön cool. Der wollte noch so ein bisschen, der war so ein bisschen auf seinem Paul Ripke Film, der wollte so ein cooler Dad sein. Und der hat gedacht, ich mache jetzt hier so richtig coolen Vater und red cool mit meinen Kids. Und der hat sich ein Bier nach dem anderen reingestellt, weil er nicht so richtig Bock drauf hatte. Und ist dann auch manchmal einfach aufgestanden und noch so weiter vorgelaufen und sowas. Also der war ganz seltsam drauf. Und irgendwann war der so besoffen, dass der viel zu viel geredet hat. Und dass der auch zum Beispiel, also es gibt ja manchmal diese Fragen auf der Bühne, die man nicht unbedingt, also einfach so, was man so ins Publikum reinfragt, aber was die Leute natürlich nicht beantworten sollen. Ja, dann hat er so, hat unten die Moderation gefragt, so, wusstet ihr eigentlich, dass dieses Jahr ein neuer König der Löwen-Film Mufasa ins Kino kommt zu Weihnachten? Und er sagt so, nein! Und dann so, dass es der Nachfolger ist von König der Löwen, der Realverfilmung von 2019. Nein! Und dann da reingebrüllt und alle waren so, Mann, Alter, halt die Schnauze. So, und hinter ihm saßen so jugendliche Mädels, die waren alle so 14 und die waren so genervt, haben sich natürlich auch nicht getraut, was zu sagen. Und das, wir haben es immer nur beobachtet, waren so, Mann, Alter, halt die Fresse. Also wirklich ganz, ganz anstrengende Persona, unfassbar unsympathischer Typ. Und ja, manchmal ist es halt einfach so. Ich kann dann auch irgendwie gar nichts dazu sagen. Kein Plan. Wenn es mein Vater gewesen wäre, wäre es mir todesunangenehm gewesen. Die Kids waren Gott sei Dank zu jung, um zu verstehen, wie unangenehm ihr Vater war. Aber ich sag's mal so, der ganze Block um ihn herum hat ihn gehasst. Also jeder, keiner ausgenommen, hat ihn nicht gehasst. Wir waren alle wirklich einfach nur voller Wut auf diesen Typen und auf sein Scheißverhalten und seine komische Art, Dinge zu kommentieren und seinen Kindern irgendwas zu sagen und auch zu filmen und diese unangenehm, ganz, ganz unangenehm. Naja, das war aber tatsächlich das Dämlichste, was passiert ist. Oder das heißt dämlich, weil das andere kann man nichts. Wir haben dann irgendwann runtergeguckt während der Glöckner von Notre Dame Performance, haben gesehen, dass unten ein riesiger Tumult im Publikum ist und da ist wohl jemand umgefallen und musste ein Mann mit einer Trage rausgefahren werden, was natürlich auf der Bühne dann auch so. Die kriegen das ja nicht mit, ne? Die stehst da, performst, das Licht strahlt dich an, du siehst nicht, was unten passiert. Und unten war ein riesiger Tumult und dann haben halt die Sanitäter diesen Mann da rausgeschafft. Und es war wirklich mal ganz kurz, dachte ich so, ich dachte erst da unten seine Rangelei oder irgendjemand, keine Ahnung, da unten wäre Moshpit, aber dann habe ich gemerkt, nee, da ist kein Moshpit beim Disney-Konzert. Da ist wohl jemand umgefallen. Ich hoffe, es geht der Person gut. Naja, wir sind dann auf jeden Fall zügig raus. Während der Zugabe, weil wir noch aus dem Parkhaus raus mussten. Und wir mussten ja dann noch 250 Kilometer in Richtung Düsseldorf fahren. Deswegen, naja. Also alles in allem, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Disney Konzert anzuschauen oder auch wenn nächstes Jahr gibt es schon wieder eine neue Vorstellung davon. Es ist auf jeden Fall für Leute, die auf gute, saubere Disney-Unterhaltung Bock haben, mit guten Sängern und Performern, dann kann man das machen. Ich persönlich brauche es kein zweites Mal, weil ich auch, und das ist so ein bisschen das andere Ding, das sind alles für mich, kennt ihr das, dass ihr so Musiker und Schauspielerinnen aus so Musicals anschaut und euch denkt, das sind keine echten Menschen? Also, ich hab mir das so angeguckt, war so, ey, die sind alle so aufgesetzt. Also dieser Andreas Bongard, ne? Ey, das mag ein guter Sänger sein, aber der hat eine Ausstrahlung auf der Bühne, die ist so todesunsympathisch, weil der vielleicht aus dem Musical kommt und weil man das beim Musical so macht und weil deutsche Musicals und deutsche Theater vielleicht eh ein bisschen anders funktionieren als englischsprachige, aber es ist wirklich einfach, ich fand's wirklich, 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 ich fand den so furchtbar. Ich fand auch Drew Sarich am Anfang ein bisschen seltsam, aber muss dann sagen, durch seine Ursula-Performance, auch ein, zwei andere Sachen hat er mich schon gekriegt und dann fand ich ihn auch richtig top. Die Moderation von Romina und Lars ist wirklich, wie gesagt, auch unangenehm gewesen, auch so mit so schlechten, auswendig gelernten Gags und sowas. Ich finde, wir reden hier natürlich von diesem sehr klassischen, cleanen und fast schon ein bisschen spießigen Disney, was da stattfinden soll. Aber ich fände es irgendwie trotzdem, wenn man es ein bisschen netter und ein bisschen moderner moderieren würde, würde es auch keinen Abbruch tun, weil das so 90er Jahre Wetten, das mäßig durchzumoderieren, nur ohne die frechen Sprüche von Tommy Gottschalk, das ist schon irgendwie so, keine Ahnung. Aber sei es drum, am Ende des Tages war es trotzdem an vielen Stellen beeindruckend. Ein Orchester ist immer was Tolles, Beeindruckendes. Wilhelmine Verkalk zu sehen ist großartig. Ich fand, Gino Emnes hatte irgendwie nicht die richtigen Songs für seine Stimme bekommen. Aber, naja, wie gesagt, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich kann am Ende des Tages so sagen, gut unterhalten war ich. die äußeren Sachen haben mich, die externen Sachen waren wirklich seltsam, die da passiert sind. Und auf der Bühne gab es so ein paar Kleinigkeiten, die mich in Anführungsstrichen gestört haben oder wo ich dann persönlich so ein bisschen den Zugang verliere. Aber trotzdem ist das technisch alles sauber, die performen das alle geil, das sind alles gute, also das sind alles absolute Top-Profis in ihrem Segment. Und deswegen kann man da auch gar nichts gegen sagen. Wer auch sehr, sehr gut ist, oh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die steht jetzt hier gar nicht mit drauf, die die ganzen Encanto-Songs und so gesungen hat, die ist fantastisch auch, die habe ich gar nicht auf dem Zettel. Naja, egal, es war auf jeden Fall gut und ich kann es euch, wenn ihr Bock auf sowas habt, auf so einen klassischen Disney-Abend, der so ein bisschen spießig angehaucht ist, dann kann ich es euch empfehlen. Ich habe manchmal das Problem, dass ich, wenn ich was okay finde oder gut okay finde, so zwischen Schulnote 2 minus mäßig, dass ich manchmal schon Leuten sagen will, dass sie das sich mal reinziehen können, aber das ist mich jetzt nicht so umgehauen hat. Das ist immer ein ganz schwieriger Grad. Das haben wir manchmal. Das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Da merkt ihr, ich komme nicht so richtig auf den Punkt. Das habe ich gerade auch. Und das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es vielleicht so ein bisschen stotterig wirkt. Wie gesagt, auch wenn es nicht hundertprozentig mein Abend war, kann ich trotzdem objektiv drauf gucken und sagen, das ist schon für Leute, die da Bock drauf haben, ein schönes Ding. Deswegen geht da mal hin, checkt das mal aus, wenn ihr euch das gönnen wollt oder wenn ihr das verschenken wollt. Das ist ein gutes Geschenk. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Geschenk, ja. Aber denkt dran, eine Cola Light kostet 6 Euro. So, alles klar. Dann war das alles, was ich so erlebt habe. Und ansonsten habe ich einfach nur, viel da gesessen und habe viel geguckt und viel gespielt. Und ich würde vielleicht doch, wir machen jetzt noch die Tales of Kanzera Review und dann machen wir natürlich ganz kurz Werbung für Holy. Und wenn die Holy-Werbung rum ist, dann reden wir noch schön über einen Filmteil. Dann reden wir nicht über Challengers und über Fall Guy. Tales of Kanzera Zao ist ein Metroidvania-Spiel, was jetzt vor wenigen Tagen auf Xbox, PlayStation, Switch und PC erschienen ist. Es ist Metroidvania in seiner klassischsten Form. Es erinnert optisch und vom Feeling her ein bisschen an das, was wir Anfang des Jahres mit Prince of Persia hatten. Ich würde aber sagen, dass es nicht so super schwer ist wie Prince of Persia teilweise und dass es auch trotzdem am Ende des Tages nicht ganz so gut ist wie Prince of Persia. Das ist jetzt ein negativer Einstieg ins Spiel, was mir trotzdem sehr, sehr gut gefällt. Lasst mich erstmal ausreden. Frauen sind wie Hunde, lasst mich erstmal ausreden. Ein fantastisches Zitat vom großartigen Montana Black, der nur schlaue Sachen sagt. Naja. Tales of Kanzera Zao. Jetzt erschienen Metroidvania aus den Surgeon Studios, was eine Besonderheit ist, weil die vorher eigentlich eher an Serien und Filmen mitgearbeitet haben, aber das Studio versteht sich als ja, den Auftrag, die afrikanische Kultur in den verschiedensten Genres unterzubringen. Abu Bakr Salim arbeitet damit dran. Und das ist jetzt quasi erstes Videospiel. Es bedient sich der afrikanischen Kultur, verbindet das aber auch mit ganz viel, ja, nicht mit unbedingt mit Technik. Also es hat vielleicht so einen Anstrich von Black Panther, guckt sich aber auch wie diese ganzen modernen Sachen, die jetzt gerade auf Disney Plus erschienen sind, dieses und letztes Jahr, sind ja zwei Serien erschienen, die so ein bisschen ähnlichen Look fahren, die auch beide von der afrikanischen Kultur angehaucht sind oder wo sehr viel drin steckt und wo man halt versucht, irgendwie so ein bisschen der westlichen Welt auch was davon näher zu bringen, was ich erstmal einen sehr, sehr schönen Gedanken finde. Und das macht das Spiel auch. Im Spiel spielt man quasi Zao, der verliert seinen Vater und lässt sich dann aber auf einen Deal ein, wenn er die drei Monster die drei Geister eines Monsters zu Kalunga bringt, dann könnte er den Vater quasi reanimieren. Und so ist es so eine, der Sohn, der seinen Vater retten möchte, Geschichte und begibt sich dann in ein ganz klassisches Metroidvania, was sich sehr anfühlt wie Prince of Persia Anfang des Jahres. Also dieses Jahr erschien ja dieses sehr, 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 sehr gute Metroidvania Prince of Persia, was ich auch hier sehr hoch gelobt habe und was bis dato eines der wenigen Gaming-Highlights für mich darstellt. Und Tales of Kanzera ist es tatsächlich gar nicht so unähnlich. Es ist ein kleineres Spiel, es ist auch ein Preis kleiner, es kostet nur 19,90 € und ich glaube, Prince of Persia hat damals 39,90 € gekostet oder war sogar Vollpreistitel, weil es aber auch viel umfangreicher war. Das ist das jetzt hier nicht. Das ist wieder so ein bisschen kleiner angehaucht. Das ist man wahrscheinlich so mit 10 Stunden ist man da dann weitestgehend durch. Es ist auch nicht ganz so schwer. Es hat trotzdem an einigen Stellen die berühmte Metroidvania-Kniffligkeit, die so ein Spiel auch braucht. Und natürlich auch das typische Prinzip eines Metroidvanias für die Leute, die das Genre gar nicht kennen oder vergessen haben, was das Genre ist. Es war quasi ein erstmal auf den ersten Blick klassisches 2D-Adventure, Jump'n'Run-Plattformer, bei dem man verschiedene Eigenschaften freispielen muss, um Bereiche im Spiel, die man noch nicht erreichen kann, mit den neuen Möglichkeiten freizuspielen und so neue Wege zu und neue Geheimnisse zu erkunden. Das ist immer so das bisschen das Prinzip von Metroidvanias und deswegen machen sie auch Spaß, weil man ganz oft so dieses, ah, okay, hier komme ich nicht weiter, jetzt spiele ich erstmal da lang, okay, jetzt habe ich eine neue Möglichkeit, jetzt kann ich irgendwie Doppelsprung machen oder jetzt kann ich irgendwie dashen oder jetzt kann ich irgendwie gewisse Plattformen anheben, die ich vorher noch nicht anheben konnte und das ist dann möglich und dann kann man das, dann kann man weiter und dann kann man die ganze Welt nach und nach erkunden, dann findet man wieder was und wieder was und wieder was und das Ganze findet halt seinen Ursprung in vor allem Metroid, eines der Urvater dieses Genres, sonst wird es nicht einfach Metroidvania heißen. Also, es ist ja schon sehr bedeutsam, dass Metroid und Castlevania so wichtige Spiele waren, dass sie zusammen ein Genre bilden. Und ja, Metroid ist da, glaube ich, für mich trotzdem so nochmal deutlich stärker als Castlevania drin vertreten und auch das Spiel, was ich persönlich deutlich lieber spiele als Castlevania. Jetzt werden mich Castlevania-Fans hassen, aber manchmal ist es halt so. Nun gut. Eigentlich ist alles so, wie wir es kennen. Also, man kann springen, man kann im Sprung dashen, man kann später gewisse Moves machen, mit denen man Platten herstellen kann, beziehungsweise hervorrufen kann, die dann für kurzzeitig verfügbar sind. Man kann durch einen gewissen Move quasi durch Platten rumdashen, kann irgendwie Wände einreißen. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, seine Figur zu erweitern. Ich glaube, so 6 oder 7 Mal wird die Figur erweitert. Es gibt auch dann noch zusätzlich Perks, die man auf so einen Ring legen kann. Umso mehr man freispielt, umso mehr kommen natürlich davon. Die sind meistens hinter irgendwelchen Geheimnissen versteckt. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengender, da dran zu kommen, weil man dafür schon Gas geben muss. Vor allem, wenn man dann die letzten haben will. Da sind schon teilweise kniffligere Wege, weil man fängt dann an und gibt auch zwischendrin keinen Speicherpunkt. Da muss man halt einen gewissen Weg durchzocken, bis man dann da ist. Wenn man zwischendrin stirbt, muss man wieder zurück. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend und manchmal ein bisschen so, oh ja, gerade wenn man die eigene Konzentration dann einen irgendwie zurücklässt. Und ich bin ja Metroidvania-Sucker. Ich habe immer Bock auf Metroidvanias. Deswegen hat mich auch Tales of K'Zero sehr schnell bekommen. Die Story hat mich leider nicht so ergriffen, wie ich es manchmal in Reviews gelesen hatte, dass sie sagten, ja, das Spiel ist eher so mittelmäßig, aber die Story ist doch so toll. Ich finde, das Spiel ist überhaupt nicht mittelmäßig. Es ist halt nicht herausstechend. Also Tales of K'Zero ist ein super sauberes, gut performendes Metroidvania-Spiel, aber es ist in seiner Umgebung, in seinen Bildern, in dem, was es macht, überhaupt nicht in irgendeiner Form besser als das, was wir bei Prince of Persia gesehen haben, noch nicht gleichwertig, sondern es ist eher so ein bisschen normaler unten drunter. Es ist einfach gewöhnlicher. Ja, ich meine, wir haben da mit Ori is the Blind Forest oder Prince of Persia in den letzten Jahren wirklich zwei wahnsinnig gute Vertreter gehabt, aber auch mit Guacamelee und es gibt ja noch andere Sachen wie Grime und sowas. Oder Blasphemous ist auch ein ganz wichtiges Titel in dem Genre. Ich konnte mit dem Spiel sehr viel anfangen. Ich fand es für den Preis super fair. Ich finde es wirklich einen Top-Preis für ein sehr, sehr schönes Spiel mit dem richtigen Umfang, mit der richtigen Länge, mit der richtigen Atmosphäre. Als Metroidvania-Fan bin ich super happy damit, weil ich das Genre einfach mag. Es hat sich, nachdem Prince of Persia rum war und ich so ein bisschen traurig darüber war, wirklich angefühlt wie so eine sehr nette Ergänzung dazu. Also es kommt auch irgendwie so ein bisschen den Fans, die Prince of Persia vermissen, gelegen. Wenn ihr jetzt euch für eins entscheiden müsstet, würde ich natürlich sagen Prince of Persia, weil es einfach markanter ist, es ist doller, es hat epische Kämpfe, es sieht noch ein bisschen epischer aus und sowas. Aber trotzdem ist Tales of K'Zero überhaupt nicht schlecht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes, solides Metroidvania, was gerade jetzt in Zeiten, wo für mich persönlich gerade nicht viel auf dem Markt ist, wo ich sage so, wow, krass, da ist mal wieder ein toller Blockbuster, was für mich sehr, sehr gut die Zeit gefüllt hat, ne, weil ich mir einfach mal, ich wünsche mir ja, dass mal wieder ein Videospiel da ist, was mich catcht und gerade fehlt es mir so ein bisschen der neuen Games, die mich catchen, da war das halt jetzt quasi perfekt dafür und wäre wahrscheinlich in zu anderen Zeitpunkten ein bisschen bei mir untergegangen, aber da kann man dann froh sein, dass gerade auf dem Release-Plan nicht so viel für mich persönlich los ist. Da konnte ich das nämlich noch mehr genießen. Und deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall 2 Daumen nach oben. Erwartet nicht zu viel, aber erwartet, wenn ihr Lust auf ein gutes, grundsolides, sauberes, schön erzähltes Metroidvania-Bock habt, dann ist Tales of K'Zero das, was ihr jetzt zocken müsst. So. Und das wird keinen Preis gewinnen. Und das werdet ihr auch, ihr werdet auch nicht noch in 10 Jahren dran denken, was das damals ist, das größte Spielerlebnis 2024 war. Aber es wird euch in dem Moment einfach auf bester Videospielbasis gut unterhalten und dafür sind Videospiele da. Deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall eine klare Empfehlung, Tales of Kenzera Zao. Wie gesagt, jetzt für Xbox, PlayStation, Switch und PC. Ich habe es auf der Xbox Series X gespielt. Top Ding. So, dann machen wir ganz kurz Werbung und reden mal ganz kurz über Holy, denn Holy hat, haben die jetzt eigentlich schon ihre neue Sorte raus? Ja, genau. Holy hat jetzt gerade seinen dritten Geburtstag, den Third Birthday, und da haben sie jetzt eine neue Sorte gemacht. Den Energy Eel, das ist ein Energy Drink, der klassisch nach Energy schmeckt, also so richtig wie so ein Red Bull quasi vom Geschmack her, aber nicht ganz so doll und nicht ganz so süß. Ich habe ihn auch schon probiert und fand ihn auch richtig, richtig nice. Aber erstmal für die Leute, die gar nicht wissen, was Holy ist. Holy ist ein Hersteller von Softdrinks, also von Energy Drinks, Eistees und auch Hydration Drinks, die quasi ohne Zucker sind, die keinen großen Bullshit beinhalten, die sehr, sehr lecker schmecken und die auch, ja, in Sachen Umwelt, sage ich mal, jetzt nicht gerade die schlechtesten Voraussetzungen haben, was Verpackungsmaterial und Herstellung und sowas angeht. Also ein guter Fairtrade-Eistee, Fairtrade-Eistee ist vielleicht ein bisschen viel, aber ein guter Eistee, wo man kein schlechtes Gewissen hat, vor allem nicht fürs Bäuchlein, und ein guter Energy-Drink und ein guter Hydration-Drink, und ja, die bestechen nicht nur durch guten Geschmack, sondern auch durch wahnsinnig viel Abwechslung im Sortiment. Die machen wahnsinnig viel im Bereich Marketing, da sind sie sehr, sehr stark. Sie sind, was ihre Optik angeht, wirklich sehr gut aufgestellt, und wir arbeiten jetzt schon echt lange mit denen zusammen. Wir haben da gerade auch eine Aktion laufen, hatte ich aber beim letzten Mal schon angepriesen, und zwar unseren eigenen Shaker. Denn Radio Nukular, der Hauptpodcast, den ich quasi mache, hat sich mit denen auch schon vor langer Zeit verbündet, und unsere Community ist da sehr, sehr krass drauf eingestiegen, und deswegen haben wir da eigene Produkte, und zwar das Coolste ist eigentlich unser eigener Shaker mit uns drei als Faultieren drauf. Den erreicht ihr, wenn ihr auf radionukular.de/holy eingibt, dann kommt ihr auf unsere Landingpage, dann seht ihr auch mich, wenn ich ein Mikrofon halte im Krone-Kino, in dem Kino, wo wir May the Force geguckt haben, hier Episode 1, mit Dominic Hammes und mit Christian Göhn zusammen. Da seht ihr auch den Shaker. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr euch diesen Shaker einverleibt. Es gibt ganz schön viele davon. Ich glaube, alle wären froh, wenn davon ein bisschen was weggeht. Der sieht super, super sweet aus. Den müsst ihr natürlich nicht nur für Holy benutzen, sondern den könnt ihr auch für alles andere benutzen, falls ihr keinen Bock auf Holy habt. Ich kann euch aber mal empfehlen, zumindest so ein Probierpaket auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel hier das Starter-Set Deluxe. Da kriegt ihr dann einfach 43 Portionen von Hydration Energy Drink und Eistee plus unseren Shaker. Und das Ganze kostet 39,99 €. Und wenn ihr dann noch unseren Code eingebt, Nukular, auf die Erstbestellung. Und Erstbestellungen sind uns besonders lieb und besonders wichtig. Ja, also Erstbestellungen sind was ganz, ganz Tolles. Damit kann man uns besonders einen großen Gefallen tun. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bestelle einfach mal, mache eine große Erstbestellung, dann, ja, macht es doch einfach. Mit dem Code Nukular spart ihr nämlich noch 5 € auf die erste Order. Und dann habt ihr das Ganze nämlich nur für 35 € bekommen. Einen guten Shaker plus viele leckere Drinks. Und wenn die euch nur so mittelmäßig schmecken oder wenn ihr da noch nicht rausfinden solltet, was euch schmeckt, dann habt ihr zumindest einen geilen Shaker. Für Leute, die nicht das erste Mal bei Holy bestellen, sondern ein zweites, drittes, 50. oder 100. Mal, gibt es auch noch einen zweiten Code, und zwar Nukular10. Damit spart man immer 10%, egal auf welche Bestellung, ob das die 5., die 10. oder die 100. ist. Und lohnt sich natürlich vor allem, wenn ihr eine größere Bestellung aufgeben macht, wenn ihr sagt, okay, ich habe meine 3 Lieblingssorten gefunden, ich nehme den Hydration Drink, den Energy Eel und noch was anderes, so, dann seid ihr bei 120 €. Da sind natürlich 10% mit 12 € natürlich deutlich besser, als wenn ihr nur 5 € spart beim ersten Code. Aber wie gesagt, Erstbesteller sind uns besonders lieb. Checkt's mal aus. Weareholy.com ist die Seite. Unsere Landingpage ist, wie gesagt, radionukular.de/holy. Findet ihr auch in den Shownotes. Und die Codes sind Nukular auf Erstbestellung mit 5 € Rabatt und Nukular10 auf jede weitere Bestellung mit 10% Rabatt auf euren gesamten Warenkorb. Gut, das soll's gewesen sein. Gönnt euch mal was Leckeres. Ja, Energy Eel ist auch wirklich fantastisch. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Die haben auch noch gerade so Geburtstagsboxen. Da haben sie ihre ganzen klassischen Geschmäcker nochmal in Gold, Silber und Bronze gemacht. Die Collectors Box vom Tiger gibt's da. Es gibt die Collectors Box von der Cobra, und ich sehe, der Collector Box Raptor ist schon ausverkauft, die goldene Box. Mit goldenen Thermoshaker war die noch. Das sah ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, das haben sie echt ganz geil gemacht. Gute Idee auf jeden Fall. Naja, das soll es gewesen sein mit der Werbung. Und dann würde ich sagen, kommen wir in den Review-Teil. Und dann kommen wir zu einem Film, über den vor allem nach dem ersten Trailer, wo man doch schon ein bisschen expliziteres Material meinte zu sehen, über den viel geredet wurde im Internet, und zwar Challengers. Challengers ist nach Dune der zweite große Film von Zendaya im Jahr 2024. Sie ist aber nicht alleine in dem Film zu sehen, sondern es gibt noch quasi zwei weitere Hauptdarsteller, nämlich Josh O'Connor und Mike Feist. Und alle drei sind wirklich hot, will man sagen. Ja, sind alles drei heiße Leute, die Tennis spielen. Und es erzählt quasi eine Dreiecksbeziehung zwischen der Rolle von Zendaya, das ist Tashi. Tashi ist in ihrer Jugend eine erfolgreiche Tennisspielerin, die sich aber dann verletzt und die in ihrer Jugend, während sie gerade eigentlich ihren Hype hat, auf Patrick und Art stößt. Art wird gespielt von Mike Feist und Josh O'Connor spielt Patrick. Und beide verlieben sich in sie und sie verliebt sich auch irgendwie so ein bisschen in beide, hat dann aber erstmal eine Beziehung mit Patrick, switcht dann aber später nochmal auf Art nach ihrem Unfall. Und die pikante Szene, die alle natürlich irgendwie angesprochen hat, war, dass sie mit beiden knutscht. Also, dass wir alle drei küssen sehen. Und dieser Trailer hat uns damals in diese Richtung gelegt, okay, wir werden wahrscheinlich wahnsinnig viel schmutzige Sexszenen sehen und viel Gevögel und keine Ahnung. Und das ist eine Irrleitung, denn dieser Film ist kein halber Pornofilm geworden, wie man es vielleicht gedacht hat oder wie manche Leute auch erhofft haben, sondern dieser Film aus der Feder von Luca Guadagnino. Luca Guadagnino hat auch zum Beispiel den Film gemacht, den ich überhaupt nicht leiden kann, nämlich Call Me By Your Name. Aber Luca Guadagnino schafft es mit diesem Film, was zu machen, was man jetzt von so einem Film nicht erwarten würde, weil wenn man diesen Film das erste Mal sieht, ne, und also ich gehe vielleicht noch mal ganz kurz auf die Story ein. Wir haben ein Tennismatch, das spielt quasi im Hier und Jetzt zwischen den beiden Jungs, zwischen Art und Patrick, und Tashi sitzt auf der Tribüne und guckt sich das an. Art ist mit Tashi zu dem Zeitpunkt verheiratet und die beiden führen so eine Ehe, die von Erfolg gezeichnet ist. Also Art ist nach dem College quasi, nach seinem Sportstipendium, ein riesengroßer Tennisstar geworden. Tashi hat es ja nicht umsetzen können aufgrund ihrer Verletzung. Und Patrick hat das irgendwie nicht so richtig geschafft. Er hat sein Leben nicht so richtig im Griff. Ist eher so ein Lebemann, eher einer, der irgendwie auch da mal, der nicht viel Geld hat, der so ein bisschen rumbettelt, der so schon ein cooler Typ ist, aber wo man merkt, wenn man die beiden, also das eine ist halt ein Superstar geworden, der andere ist halt ein Loser. Und Zendaya ist halt mit dem Typen, der jetzt so ein spießiger Tennisspieler geworden ist, der auch gar nicht mehr so richtig Bock hat eigentlich, der alles erreicht hat in seiner Karriere und jetzt einfach nur noch müde ist und mit seiner Frau und seinem Kind abhängen will, dem projiziert sie so ein bisschen die Karriere, die sie nicht selber hatte. Und Patrick ist halt so das Gegenteil, ne? Der pennt halt in seinem Auto, der hat kein Geld, der trifft irgendwelche Tinder-Dates, damit er ein Bett hat, wo er pennen kann und sowas nach dem Vögeln. Also das ist so das Gegenteil von den beiden. Und Tashi lehnt das alles auch so ab, aber trotzdem findet sie es irgendwie auch anscheinend noch. Also sie hat noch nicht so richtig damit abgeschlossen. Man merkt so, dass das alles komisch ist, als er auftaucht. Und quasi dann das Tennisspiel wird in drei Akten abgehandelt. Und diese Akte dienen dann quasi auch immer auf die Rückblende. Auf die Anfangszeit, wie sie es kennengelernt haben, ist dann ist der erste Akt. Der zweite Akt ist dann quasi so, wie das alles auseinandergeht zwischen den dreien. Und der dritte Akt ist dann so, wie sich das alles entwickelt hat, bis man dann bei dem Tennismatch ist und im Hier und Jetzt ist quasi. Das ist eine sehr, sehr gute Art, das Ganze zu erzählen, weil man so quasi ein schönes Grundgerüst hat, die Story aufzuarbeiten und natürlich auch durch das Spiel zwischen Story und dem Tennismatch ganz viel geile Momente schaffen kann. Das Geile daran ist, dass Luca Guadagnino sich nicht darauf einfach sagt, ich erzähle jetzt nur so eine Dreiecks-Love-Story, Liebesdrama, sondern er sagt, ich will das auch eindrucksvoll erzählen, ich will das modern erzählen, ich will das laut erzählen, und deswegen überstrapaziert er uns quasi mit der Hektik des Tennismatches, mit den Cuts quasi auf die Szenen, schafft dazwischen ganz emotionale Momente, wilde Momente, Momente, mit denen wir mitfiebern, wo uns auch die Charaktere sehr gut näher gebracht werden. Wir haben drei großartige Schauspielerinnen, die hier quasi agieren. Das macht alles sehr, sehr viel Spaß, denn Daya spielt das wirklich super gut. Diese toxische, schon fast schmutzige Art, wie sie spielt, das wird super gut rübergebracht. Diese knisternde Erotik zwischen allen drei hat immer irgendwie so schwebt über den Dingen. Das Tennis-Match ist super angespannt erzählt und generell gibt man sich nicht damit zufrieden, das irgendwie so darzustellen auf normale Art und Weise, sondern man bringt auch noch ganz viel Innovation rein. Also die Kamera, die quasi dann mal unter dem Tennisfeld ist, dass der Boden quasi wie Glas ist und die Kamera quasi, die Protagonisten filmt, dass der Ball mal die Kamera ist, also dass wir mit dem Ball fliegen. Also gerade zum Ende hin dreht er nochmal richtig auf und gibt dem Tennismatch und der angespannten Situation, die quasi im Raum steht, gibt er durch seine Art, wie er Bilder inszeniert, nochmal eine ganz andere tiefe Bedeutung und lässt den Zuschauer oder die Zuschauerin nochmal ganz anders mitschwitzen. Und das hat mich im ersten Moment, dachte ich mir so, ey, eigentlich ist es nur so ein moderner, eiskalter Engel mit Tennisskin. Und das ist es auf eine Art und Weise auch. Also es ist halt so dieses Intrigen, Love Story, toxische Person-Ding. Aber es ist auch viel, 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 viel mehr. Also allein, weil die Inszenierung so gut ist. Weil die Musik uns manchmal wirklich schon fast wie in so einem Ari Aster-Film erschlägt. So, sie drückt uns einfach nur die ganze Zeit in die Fresse laute Techno-Bässe, die uns irgendwie konfrontieren, wo wir immer noch nicht so richtig wissen, wie die auch manchmal ein Stück zu lang gehen und zu laut sind, sodass Dialoge fast im Mixing unter die lauten Musikspuren fallen. Und das kombiniert mit diesen sehr besonderen Bildern, mit dieser Anspannung, mit dem guten Schauspiel, macht Challengers schon zu einem weitaus besseren Film seines Genres, als man es vielleicht vermuten lässt. Weil es eben nicht dieser paar Jugendliche wollen viel ficken und das Ganze ist dann irgendwie so im Tenniskorsett, sondern es hat schon viel mehr Tiefe, es hat viel mehr Boshaftigkeit in den Charakteren. Also die Charaktere sind aber auch alle nicht einseitig oder eindimensional erzählt, sondern alle haben Tiefen, alle haben mehreren Ebenen. Es ist jetzt nicht einfach nur zu sagen, man kann Tashi nicht leiden, sondern man versteht Tashi auch teilweise, merkt aber trotzdem, wie sie als Person aufgrund dessen, was geschehen ist, super verbittert und toxisch ist und manipulativ ist, aber wie das auch die anderen sind und wie sich so eine ganz spannende Symbiose aus den ganzen Figuren entwickelt. Und deswegen fand ich Challengers beim Gucken schon sehr, sehr gut. Der hat aber bei mir nochmal richtig nachgewirkt. Der hat bei mir so nachgewirkt, dass ich dem sogar noch nachträglich bei Letterboxd einen halben Stern mehr gegeben hat. Der war schon bei 4, ich habe ihm dann 4,5 gegeben. Und damit ist er neben Dune für mich der high-gerankteste Film im Jahr 2024. Und ich muss auch sagen, dass er mich sogar wahrscheinlich ein Stück weit besser unterhalten hat als Dune. Also ich habe dieses Jahr noch keinen besseren Film im Kino gesehen, muss ich wirklich sagen. Ich finde den wirklich sehr, sehr gut und ich finde, der ist ein Kinobesuch wert, weil der sehr, sehr drückt und weil der im Kino auch nochmal anders drückt, weil man es vielleicht nicht erwartet. Man denkt so, ach ja, so ein Liebesdrama mit so drei jungen Leuten da so ein bisschen bumsen und so. Aber es ist viel mehr und durch die Inszenierung ist er auch viel cineastischer, als wir das vielleicht denken. Sehr modernes, sehr, sehr gut inszeniertes Liebesdrama. Sehr, sehr gute Schauspieler. Ultra geiles Plakat. Ich muss wirklich sagen, dieses gemalte 80s-mäßige Plakat finde ich wirklich insane krass mit der Sonnenbrille von Zendaya bzw. von Tashi, wo sich das Tennismatch drin spiegelt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Sehr, 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 sehr guter Film und ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan und habe damit eine sehr gute Zeit gehabt, alleine im Kino. Und schönen Gruß noch an Nathalie, eine Kundin von NTG, die an dem Tag auch alleine ins Kino gegangen ist in Rottgau. Und dann haben wir da zwar mit einem Platz freigesessen, haben wir gesagt, ja, wenn wir alleine sind, können wir noch ganz kurz, haben wir noch kurz gequatscht und sowas. Und die geht wohl auch ganz gerne alleine ins Kino. Ich liebe ja alleine ins Kino gehen. Also ich finde ja, alleine ins Kino gehen ist ja einfach was Fantastisches, was viele Leute immer sagen, hä, du gehst alleine ins Kino? Nee, alleine ins Kino gehen macht mega Bock. Gerade wenn man weiß, die Vorstellung ist nicht so voll. Ja, man kann ja zwischendurch auch so gucken, bei Kinopolis oder sowas steht ja auch dabei, so wie ausgelastet der Saal ist. Ey, wenn da steht, das ist 90% oder sowas frei, ab rein da. Manchmal hast du auch Glück und bist ganz allein in so einem Saal. Und das Kinopolis darf ja da noch nicht sagen, nee, machen wir nicht. Ne? Das war früher im Rottgau immer so. Da hat dann der Kinobesitzer gesagt, nee, erst ab 4 Leute. Und heute würde ich dann sagen, na, dann kaufe ich halt noch die 3 anderen Plätze, weil dann habe ich einen Saal für mich alleine und habe halt bei 9 Euro Eintritt trotzdem wahrscheinlich so viel gezahlt wie im Kino in Kinopolis für 2 Sitze ungefähr. Aber ja, ich glaube, das machen sie auch gar nicht mehr. Rottgau Kino, also das von Max macht es auf jeden Fall nicht mehr. Da habe ich ja auch zum Beispiel diesen, wie heißt dieser furchtbare Film mit Nicolas Cage und Pedro Pascal, den ich nicht mochte. Winning Time, nee, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Aber ihr wisst, was ich nicht meine. Diesen komischen, wo Nicolas Cage sich selber spielt, dann wird auf die Insel geholt und mit dem Meme. Mit dem einen berühmten Meme, der Film. Naja, egal. Massive Talent hieß er, sowas. Aber also Challenges auf jeden Fall ganz klare Empfehlung. Ganz großartiger, super guter Film. So, ich war dann 2 Tage später nochmal im Kino, weil er auch im Röttger läuft, nicht beim Kino von Max, sondern im Saalbau-Kino. Das ist das Kino, was ich eben meinte, wo man früher gesagt hat, nee, erst ab 4 Leute und sowas. Da war ich ganz lang nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, was mein letzter Film da war. Wahrscheinlich Transformers oder sowas. Und es ist das andere Kino im Röttger. Ist nicht ganz so schön wie das Kino von Max, muss ich leider sagen. Ist aber trotzdem immer noch so den Retro-Charme von früher. Die haben die Sitze auch neu gemacht und sowas. Also ich gehe da trotzdem gerne hin. Ich finde es toll, dass wir noch so 2 Kinos haben und bin auch beide froh und möchte auch keins davon missen. Und da habe ich am Donnerstag Fall Guy geguckt. Film von David Leitch und ein Film, der als ganz klare Action-Komödie deklariert werden kann. Ryan Gosling ist in der Hauptrolle gemeinsam mit Emily Blunt und Aaron Taylor-Johnson, den ich ja wirklich furchtbar finde, spielt den Antagonisten. Und es ist quasi die Geschichte von Cole Seavers, ein Stuntman, der nach einem Stunt-Double ist quasi von einem großen Star. Der große Star, der wird hier gespielt von Tom Ryder. Tom Ryder wird gespielt von Aaron Taylor-Johnson. Cole Seavers wird gespielt von Ryan Gosling. Er ist sein Double, sein Stunt-Double. Und leider passiert am Anfang des Films ein Unfall. Das ist ja schade, weil er zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade mit der wunderschönen Jodie Moreno, einer aufstrebenden Kamerafrau, die auch mal eine große Regisseurin werden könnte, anbandelt, sie sind verliebt, aber dann hat er diesen schweren Unfall. Da reißt ein Seil oder beziehungsweise eine Bremse funktioniert nicht. Er knallt auf den Boden, bricht sich was am Rücken, ist erstmal aus seinem Job raus und ist dann erstmal irgendwie so abgehalfterter Einparkjunge in irgendeiner komischen Kette. Kriegt dann einen Anruf von seiner alten Managerin Gail. Gail ist die Managerin von Tom, die auch quasi Cole Seavers mitgemanagt hat dann. Und die sagt so, hey, wir hätten wieder einen Job für dich. Jody dreht einen Film, einen ganz großen Blockbuster. Und sie hätte dich gern dabei, hast du nicht Bock? Und dann, weil er immer noch in Jody verliebt ist und weil er sie unbedingt sehen will, fliegt er nach Australien zum Dreh. Und das ist alles aber nicht so easy, weil Tom dann gerade zu dem Zeitpunkt verschwunden ist. Und er dann quasi so ein bisschen hergelockt wird. Jody will das nämlich gar nicht, dass er kommt, weil sie so einen ganz komischen Kontaktabbruch hatten. Und dann sagt Gail zu ihm, hey, pass auf, das ist auch eine ganz andere Sache. Tom ist verschwunden, du musst auf die Suche nach ihm machen und sowas. Und dann beginnt die Suche nach Tom Ryder, dem Star dieses Films, der halt dringend auftauchen muss, weil sonst die Kosten in die Höhe schießen und weil sonst das Studio die Gelder wegnimmt. Und ein sehr einfacher Plot quasi, bei dem natürlich einige Intrigen versteckt sind und es ist nicht so, wie es scheint, bla 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 bla. Bisschen vorhersehbar der Plot, ist aber okay, weil der Plot ja eigentlich nur der Boden ist, um Ryan Gosling, Emily Blunt und Co. Platz zu geben für ganz viel alberne, teilweise sehr gut geschriebene Dialoge, sehr gute Actionsequenzen teilweise und generell sehr gute, seichte Action-Komödien-Popcorn-Unterhaltung. Also es ist ein Film, den man guckt und von dem man vielleicht in 3-4 Jahren sich fragt, habe ich den eigentlich damals gesehen? Ja, ich glaube schon. Ich finde, The Fall Guy ist jetzt nicht der Film, also der Film hätte auch vor 15 Jahren so rauskommen können und der hätte wahrscheinlich auch irgendwie eine ähnliche Inszenierung von Michael Bay bekommen. Der hat manchmal so ein bisschen, nicht den Härtegrad, aber schon so ein bisschen dieses Absurdum, was und auch manche diese langen Action-Sequenzen aus Bad Boys 2. Also manchmal erinnert er mich in seinen Action-Sequenzen nicht in der Gewalt, weil die Action-Sequenzen aus Bad Boys 2 waren teilweise über allermaßen brutal und blutig und schlimm. Das hat der Film jetzt gar nicht. Der ist immer noch so ein bisschen auf Liebeskomödie mitgeschrieben, so ein Stück weit. Der ist auch teilweise gemein und fies so, aber ganz anders als jetzt, keine Ahnung, als jetzt Bad Boys 2. Aber hat trotzdem diese langen Action-Sequenzen. Hat aber zwischendrin auch diese absurden Dialoge und Gespräche, die wirklich hervorstechend sind. Und ich finde, dass die ersten 1,5 Stunden hoch unterhaltsam sind. Also, der ist absoluter Quatsch, der hat absolute Quatschsequenzen, der hat auch ganz viele Momente, die völlig drüber sind, wo man sich fragt, warum ist das jetzt so? Also wenn er zum Beispiel das erste Mal bei Tom Ryder in die Wohnung geht, dann wird er von Tom Ryders Freundin attackiert mit einem Schwert und die Szene ist so seltsam unnötig, aber sie ist auch irgendwie cool und in Action-Szenen passiert auch immer zu wenig Menschen was dafür, dass wahnsinnig viel geschossen wird und sowas oder riesige Verfolgungsjagden in der Stadt, die halbe Stadt kaputt machen. Bleiben unerwähnt und haben überhaupt keine Konsequenzen für irgendjemanden. Aber das muss man alles ausblenden. Dieser Film lebt von Ryan Gosling, der natürlich wieder hervorragend aussieht, der Cole Sievers auch die nötige Ryan Gosling-Coolness verleiht, von der bezaubernden Emily Blunt, die man einfach irgendwie mag, die wahnsinnig charmante, schlaue Schauspielerin zu sein scheint, die man irgendwie sehr, sehr schnell ins Herz schließt. Und ja, Aaron Taylor-Johnson ist auch dabei, den finde ich einfach komplett scheiße. Hannah Waddingham, die man natürlich aus Ted Lasso zum Beispiel kennt als Rebecca, spielt eine ganz okaye Gail, ist aber auch so ein bisschen, ja, so, ja, es ist so ein bisschen auch 0815 die Rolle. Und die Besonderheiten des Films kommen jetzt nicht, dass alle so wahnsinnig toll schauspielern, sondern dass wir einen charmanten Ryan Gosling haben in einer schönen Kombination mit Emily Blunt. Und das war halt vor allem am Anfang wahnsinnig witzig geschriebene Dialoge haben, ein paar schöne Szenen haben und sehr, sehr gute Action haben. Der Plot ist vernachlässigbar, die Spannung der Story ist vernachlässigbar und ich muss auch leider sagen, dass sich die letzten 20 Minuten so ein bisschen da verliert sich der Film selber ein bisschen aus den Augen, weil er doch sehr überhitzt ist und sich in seinem eigenen Klamauk stürzt und dieser Klamauk irgendwie zu überpräsent ist, weil ich finde, hätte der Film 15 Minuten weniger Spielzeit gehabt und hätte der am Ende nicht so unfassbar viel Quatsch beinhaltet in diesem großen Action-Stunt-Kampf, dann wäre das ein Film mit einer sehr, sehr schönen Meta-Ebene gewesen, weil der auch viel ums Filmemachen geht und auch übers Filmemachen geredet wird, während man einen Film macht. Also wir sehen ja einen Film, der gedreht wurde, in dem es aber ums Filmemachen geht und wo man auch mal wieder mitspielt. Also der ist schon smarter geschrieben als andere Vertreter seines Genres. Und ist auch charmanter als andere Vertreter seines Genres, durch die Schauspielerei und durch gewisse Sequenzen, wie sie inszeniert sind und sowas. Aber das Ende nimmt ein bisschen die Luft raus. Und das ist schade, weil es hätte der Film nicht nötig gehabt. Der Film hätte noch besser und noch runder sein können. Und so ist er einfach nur gut. Und es ist schon ein Film, wo ich sage, so geht ruhig ins Kino. Ich hatte eine Top-Zeit. Saß da alleine drin, hab ein bisschen gegiggelt, hab mein Popcorn gefressen, bin am Ende raus und gesagt, so, ja, war doch ganz gut. Ich hatte da auch einen sehr, sehr schlechten Tag, weil an dem Tag habe ich ganz, ganz furchtbare Neuigkeiten bekommen, die mich sehr traurig gemacht haben. Und da war das die einzige irgendwie vernünftige Lösung, nicht nach Hause zu gehen, sondern irgendwie diesen Film zu gucken. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen und das hat mir sehr, sehr gut getan in dem Moment. Aber unterm Strich ist The Fall Guy eine von den vielen soliden Action-Komödien, die man sich reinziehen kann. Und wie gesagt, der zieht Besonderheiten aus einigen sehr, sehr guten Passagen im Drehbuch, aus einigen sehr, sehr guten Dialogen und aus wirklich ein paar krass gut inszenierten Action-Sequenzen. Hätte man es am Ende doch nicht übertrieben, weil dann wirkt das alles überreizt. Und leider, ich finde, wenn man am Ende was von dem Film verkackt, ist es halt immer so das, was hängen bleibt. Und irgendwie hätte der Film nach 90 Minuten sein Ende gefunden, dann wäre ich wahrscheinlich heute so, ey, The Fall Guy war schon eher eine 4 von 5. Aber jetzt bin ich so erst eine 3,5 von 5 maximal, weil mir das Ende nicht gefällt. Und vielleicht bin ich da auch zu streng oder vielleicht bin ich da dann auch irgendwie zu erschöpft nach der langen Zeit, nach fast 2 Stunden im Kino und bin so, ja, komm zum Schluss. Aber ja, trotzdem ist es ein sehr, sehr schöner Liebesbrief an Stuntmans. Es ist gerade auch in den Credits, finde ich das richtig, richtig sweet. Es ist ein schöner Liebesbrief ans Kino, an Filmemachen an sich und an komplizierte, furchtbare Schauspieler und ja, keine Ahnung. Ryan Gosling ist einfach ein sehr, sehr, es ist wirklich krank, wie charmant dieser Typ aussieht und was der Typ für ein Face hat. Und manchmal höre ich so, ja, es gibt keine großen Schauspieler mehr und bla bla bla, aber ich glaube, wenn wir mal so in 50 Jahren auf die Schauspieler der 2010er, 20er Jahre zurückrennen, dann werden wir so einen Ryan Gosling teilweise schon ähnlich verehrend anschauen, wie man das heute mit Schauspielern der 70er, 80er macht. Also ich glaube schon, dass man da drauf guckt und sagt so, hey, das war schon ein großer Held des Kinos, so wie, keine Ahnung, Bruce Willis in den 80ern oder so. Das war schon irgendwie cool. Deswegen Liebe für Ryan Gosling und für Emily Blunt und kann man sich durchaus gut angucken. Ist ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger, guter Actionfilm. Und davon gibt es ja auch nicht mehr so viele. Ne? Gute, schlaue Actionkomödien sind ja auch eher seltener geworden. Und deswegen nehmt es schon mal mit. Ja? Nehmt es schon mal mit, weil der Film hätte auch deutlich schlechter und dümmer sein können. Das hätte der wirklich, weil solche Drehbücher sind prädestiniert dafür, faul geschrieben zu sein und das macht der Fall Guy an vielen, vielen Stellen überhaupt nicht. Wirklich gar nicht und deswegen Empfehlung. Gut, das war's. Waren doch alles wieder schöne Themen. Ja, alles Themen, die man sich mal reinfahren kann, wo man mal ein Auge drauf werfen kann und mehr bleibt mir an der Stelle gar nicht zu sagen. Bewertet diesen Podcast positiv bei Spotify und iTunes, wenn ihr mögt. Schaut auf Patreon vorbei, patreon.com/themancave. Und wenn ihr da noch mehr Podcasts hören wollt, dann hört doch mal den neuen Podcast von meinem Papa und mir, wie Vater und Sohn. Ist seit letzter Woche draußen als Video auf YouTube, auf dem Nerdy30Time-Kanal und natürlich auch auf Spotify und iTunes zum Hören. Und ist ein ganz, ganz feines Format geworden, was die Leute sehr, sehr mögen, was mich sehr, sehr freut. Und deswegen freue ich mich auch da, wenn ihr reinhört und damit eine gute Zeit habt. Gut, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Viel Spaß im Kino, viel Spaß bei eurer Konsole, viel Spaß bei Disney-Konzerten. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, Kussi, euer Maxi.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.